morgen, falls es euch zu warm sein sollte, wir haben hinten auch Fächer und Wasser. Wenn ihr euch wollt, dürft ihr euch gerne jederzeit bedienen. Das stört mich sowas von gar nicht. Fühlt euch gerne frei. Wir sind heute schon beim dritten Brief angekommen. Beim 3 von 7 Sendschreiben. Und heute geht es um den Brief an die Gemeinde in Pergamon. Und die Gemeinde in Pergamon ist, wie die anderen 6 Gemeinden, in der heutigen Türkei verortet. Ich habe mal eine Karte mitgebracht. Ich glaube, die hat mir die letzten beiden Male noch nicht gezeigt. Das ist so das Römische Reich, wie es damals war. Und dieses Dunkelrote, das ist eben diese Provinz Asia. Und in dieser Provinz sieht man, da gibt es diese 7 Gemeinden, an die die Briefe gehen. Also die sind alle gar nicht so weit voneinander weg. Also für mich war das so ein bisschen aha. Und vor eben dieser Asia, da liegt diese Insel Patmos, wo eben Johannes der Offenbarung nach eben diesen Briefe schreibt oder diktiert bekommt, um sie den Gemeinden zu bringen. Ich fand es ganz spannend, dass diese Insel auch so direkt davor liegt. Das ist wirklich so eine Enklave, so ein bisschen an Asterix und Obelix erinnert. So, da ist noch die Welt in Ordnung, da kriegt man das Ordentliche gesagt und dann geht's raus und muss das irgendwie rüberbringen. Genau. Wie die anderen 6 Sendschreiben, wenn man die mal so hintereinander wegliest, dann merkt man, die haben alle auch einen eigentlich fast identischen Aufbau. Die gehen alle, sind die sehr ähnlich und so geht es auch mit unserem Brief heute los. Und das ist alles gleich eigentlich bei diesen 7 Schreiben. Aber, und das ist ja das Besondere, sonst hätte es keine 7 gebraucht, die haben natürlich alle ein anderes Thema. Es geht um was anderes. Ne? Vor 2 Wochen hatte Alisa gepredigt über den Brief nach Ephesus. Letztes Mal hatten wir den Brief nach Smyrna. Und heute geht es um Pergamon. Und ich lese uns diesen Text einfach mal vor. Und wie das für eine Predigt gehört, sage ich dann ein bisschen noch was dazu. Also, der Brief an die Gemeinde in Pergamon, ich lese nach der Basisbibelübersetzung. Jesus diktiert dem Johannes, schreib an die Engel der Gemeinde in Pergamon. So spricht der, der das scharfe, doppelschneidige Schwert hat. Ich weiß, dass du dort wohnst, wo der Thron des Satans steht. Trotzdem bekennst du dich zu mir und hast deinen Glauben an mich nicht geleugnet. Das geschah nicht einmal zu der Zeit, als mein treuer Zeuge Antipas getötet wurde, bei euch dort, wo der Satan wohnt. Aber etwas muss ich dir doch vorwerfen. Bei dir gibt es Leute, die der Lehre des Biliam folgen. Er brachte Balak bei, wie er die Israeliten zu Fall bringen konnte. Sie sollten Fleisch von Tieren essen, die als Opfer für Götzen geschlachtet worden waren, und sie sollten Hurerei treiben. Solche Leute gibt es auch bei dir, Leute, die an der Lehre der Nikolaiten festhalten. Ändere dich also, sonst werde ich bald gegen dich vorgehen. Mit dem Schwert meines Mundes werde ich diese Leute bekämpfen. Wer ein Ohr dafür hat, soll gut zuhören, was der Geist Gottes den Gemeinden sagt. Wer siegreich ist und standhaft im Glauben, dem werde ich von dem verborgenen Manna geben. Außerdem gebe ich ihm einen weißen Stein. Auf dem Stein steht ein neuer Name, den niemand kennt, außer dem, der ihn empfängt. Wir haben uns diese Briefe eingeteilt, Ann-Christine und ich machen ja die Predigtreihen immer zusammen. Und ich weiß gar nicht, ob ich irgendwas gesagt habe. Wahrscheinlich habe ich gesagt, es ist mir egal, welcher Brief. Rückblickend würde ich sagen, Pech gehabt. Ja, vor 2 Wochen, als Alisa gepredigt hat über die Liebe und sie hat von der Hochzeit erzählt, die sie gehalten hat. Das klang irgendwie ein bisschen romantischer, als hier zu reden über den Thron des Satans. Aber nun mal, da sitzen wir jetzt. Also nicht auf dem Thron, sondern hier zusammen. Thron des Satans, dort, wo der Satan wohnt. Was heißt das denn? Warum ist das so wichtig? Was ist da gemeint? Kommen wir gleich zu. In Pergamon, ich hole ein bisschen aus, da ging es wie in diesen anderen Städten, die wir bisher hatten, so richtig zur Sache eigentlich. Das sind nicht irgendwelche kleinen Provinzstädte, die es halt irgendwie gibt, wo ein bisschen mehr gibt als nur ein Tante-Emma-Laden, sondern diese 7 Städte waren eigentlich alle aussagekräftig, die waren alle was Besonderes. Und was in Pergamon so besonders war, war ein gewisser Schwerpunkt auf Intellekt und Wissen. Man geht davon aus, dass das Pergament, der Name auf Pergamon zurückgeht, weil dort eine große Pergamentproduktion stattfand, weil dort auch die 2. größte Bibliothek stand des damaligen Römischen Reiches. Die größte, vielleicht kennt ihr sie, die Bibliothek von Alexandria, eines der 7 Weltwunder, hatte schätzungsweise nur in Anführungszeichen doppelt so viel Schriftrollen, Werke wie diese große Bibliothek eben in Pergamon. Pergamon ist aber auch, wie viele Städte damals im Römischen Reich, voller Tempel, voller Kult, voller Religion. Und trotzdem hat sich diese Gemeinde dort gefunden und da ging so einiges los, was Religion angeht. Und diese Gemeinde, ist ja das Schöne, dass wir das auch in diesem Brief hören, die hält am Glauben und an Gott fest. In Klammern, in Maßen. Eine kleine Übersicht, was dort so los war in Pergamon. Vielleicht war jemand von euch schon mal im Pergamon-Museum, Berlin? Jemand schon mal? Einzelne? Dort gibt es diesen riesen Pergamon-Altar, der kommt von dort. Ja? Das ist der Zeus-Altar. Dort gibt es in Berlin im Pergamon-Museum eben diese Teilrekonstruktion dieses riesigen Altars mit Reliefen und sonst was. Es gibt aber auch andere Altäre. Es gab noch ein Athena-Heiligtum, es gab ein Demeter-Heiligtum, Hera-Heiligtum, Dionysos, Asklepion und so ein paar kleine Kultschreine, was man halt so hat in so einer Stadt. Also da ging einiges los, alles Mögliche wurde angebetet und verehrt. Und kurz zusammengefasst könnte man sagen, Pergamon ist aus christlicher Sicht schon ein ordentliches Zentrum, was Götzenkult und Kaiserverehrung angeht. Also aus christlicher Sicht könnte man durchaus sagen, wenn man das sehr, sehr extrem darstellen möchte, Thron des Satans, dort wo der wohnt, könnte man so sagen, überspitzt zumindest dargestellt. Das ist der Thron des Satans. Da spielt sicher auch ein sehr großer Schwung Kaiserverehrung und Kaiserdings mit, wenn da auch vom Thron die Rede ist. Aber das ist die Situation in Pergamon. Da ist einiges los. Und wir erfahren, wie es den Christen dort geht. Sehr schön erstmal, sie halten am Glauben fest. Und das obwohl, wie wir gelesen haben oder gehört auch haben, dass diesen Antipas gab, der gestorben ist. Der ist natürlich nicht einfach an Altersschwäche gestorben, sondern der ist dort das Martyrium gestorben. Die Legende nach wurde in so einen Ofen gesteckt, also eigentlich einen Ochsen aus Eisen, wo der so eine Klappe hatte, hat man den Menschen reingesteckt und da hat man da ordentliches Feuer drunter gemacht, das kachelt und ja. Dann war es das mit denen. Das war so das klassische Ding in Pergamon, vor allem, wie man Dämonen aus Menschen auch ausgetrieben hat. Also klar, die Christen, die dort eine Gemeinde hatten, die wurden auch von diesen Einwohnern irgendwie als dämonisch gesehen, als abgelehnt auf jeden Fall. Und so einfach war das nicht. Deshalb umso schöner, dass Jesus ja betont, ihr haltet noch am Glauben fest. Aber, und das ist ja klassisch für die Sendschreiben, es kommt so eine kurze Ermutigung und dann wird aber nochmal ein bisschen draufgehauen, was eigentlich das Problem ist. Und in Pergamon, da gibt es auch Probleme. Ich habe mal 4 ausgemacht. Es wurde eine falsche Lehre geduldet. Es gibt eine deutliche Vermischung von Unmoral mit der Umwelt. Es gibt eine verzerrte Vorstellung von Freiheit und die Gemeinde macht eigentlich nichts dagegen. Also ist Umkehr nötig. Schauen wir uns das eins nach dem anderen mal an. Das Erste, was mir aufgefallen ist, ist diese Rede von, bei dir gibt es Leute. Ja, oder dann heißt es später nochmal, solche Leute gibt es auch bei dir. Das klingt, ne, so Formulierung kennen wir vielleicht, da gibt es ja so Leute, die machen selten und jene Sachen. Und diese Leute in Pergamon, die verbreiten ihr Lehren. Und die Gemeinde lässt diese Leute bleiben. Es gibt sie. Bei ihr. Also innerhalb der Gemeinde, da gibt es diese Leute und die machen Sachen, ne? Aber wer ist denn jetzt dran schuld? Wir gucken uns gleich an, was die gemacht haben, aber wer ist denn schuld, dass es diese Leute gibt? Kann man sich drüber streiten, ne? Wie würden wir das denn bei uns angehen? Zu wem würden wir erst schuldig machen, wenn bei uns eine Irrlehre verbreitet wird? Sind es die Pastoren, die nicht energisch genug dagegen vorgegangen sind? Die Gemeindeleitung, die nichts dagegen gemacht hat, die nicht gleich hier mit Gemeindeausschluss gedroht hat? Ich glaube, es ist was die ganze Gemeinde angeht. Die ganze Gemeinde hat Verantwortung für die ganze Gemeinde. Die Lösung kommt am Ende des Briefs an die Gemeinde und somit auch ans Ende der Predigt. Kleiner Cliffhanger, müsst ein bisschen wach bleiben. Aber in Pergamon, da gibt es Probleme. Und wie die Gemeinde, was die Lösung dafür ist, kommen wir später dazu. Aber was sind denn eigentlich diese Probleme? Ich habe es ja bisher nur angerissen. Und da ist die Rede von Biliam und den Nikolaiten, von Götzenopferfleisch und Hurerei. Schauen wir uns das doch mal an. Fangen wir bei Biliam an. Eine Vermischung mit der Unmoral der Umwelt. So habe ich es mal versucht, sachlich allgemein zu formulieren. Da heißt es in Vers 14, sie sollten das Fleisch von Tieren essen, die als Opfer für Götzen geschlachtet worden waren und sie sollten Hurerei betreiben. Biliam kennt vielleicht der ein oder andere, vielleicht aus dem Kindergottesdienst, das ist der mit dem redenden Esel. Aber das ist gar nicht so das Highlight oder das Lowlight eigentlich dieser Geschichte mit ihm. Jesus greift diese Geschichte auf, wenn er hier den Bileam anspricht, weil Bileam sollte, aber konnte eben nicht, Israel verfluchen. Er wurde da vom Moabiterkönig drauf angesetzt und schafft das nicht. Gott hat zum Glück da was dagegen und wehrt sich dagegen. Aber dieser Bileam berät dann Balak und diesen Moabiterkönig, und seine Lösung für die Situation ist: Ich habe eine Idee, wie wir Israel zu Fall bringen können. Wir müssen die erstmal von ihrem Gott wegbringen. Und wenn die von ihrem Gott wegbringen, dann hat vielleicht auch Gott nichts mehr Interesse dran, die irgendwie zu beschützen und denen zu helfen. Ganz vereinfacht dargestellt. Der Plan ist also, die Israeliten, die sollen durch die moabitischen Frauen einfach verführt werden. Wir schicken da die hübschen moabitischen Frauen hin, die machen denen ein bisschen schöne Augen, die Israelitischen, und dann verfallen die in sexuelle Unmoral, in Götzendienst, die essen da von den Götzenopferfleisch, wir laden die zu den Festgelagen ein, wo es um Essen und diese Hurereisituation geht, zu diesen Kultfesten, und dann kriegen wir die schon rum. Die Lehre also, eine Lehre, die eigentlich sehr deutlich und sehr bedingungslos das Thema Sünde völlig ausklammert, besonders im Bereich Götzendienst, und andere aus dem eigenen Volk und der Gemeinde sogar aktiv dahin treibt. Sinngemäß könnte man sagen, dass vielleicht die Christen so Sachen gesagt haben wie: Ja, du kannst doch bei den heidnischen Kultfesten auch mitmachen, ein bisschen Fleisch da essen, ein bisschen deine Freiheiten auch ausleben, ist doch alles okay. Aber Jesus sagt: Nee, ist nicht okay. Ihr seid genau in diese Linie von Bileam gekommen. Ihr habt euch da verführen lassen von den ganzen Zeus und sonst irgendwelchen Tempeln und den Dienern, die es dort gibt. Ihr habt was falsch gemacht. Das ist nicht richtig so. Nicht nur, dass es da Leute gibt. Nein, die ziehen andere auch noch mit rein. Und ihr als Gemeinde, ihr tut nichts dagegen. Was ist denn los bei euch? Die Regeln und Gebote Gottes, die werden nicht so eng genommen, und man passt sie einfach der Umwelt an. Man lässt da einiges durchgehen. Und ja, dann heißt es auch in Vers 13: Du hältst an meinem Namen fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet. Und das ist ja gut, das ist richtig. Aber was heißt das denn im Umkehrschluss? Im Umkehrschluss heißt es ja eigentlich nichts anderes wie: Ihr lebt wie die größten Sünder da draußen, aber ihr tut es in meinem Namen, in Jesu Namen. Und das ist ja noch viel krasser eigentlich, als jetzt nur irgendwie diese Dinge zu tun. Man könnte so heute vielleicht sagen: alle leben so, da kann ich das doch auch. Nur ich lebe halt mit Jesus noch mit dabei. Aber ich glaube, das ist nicht gut. Und Jesus sagt, das ist nicht gut. Und ich glaube, wir als Christen, wir dürfen da einen heiligen Unterschied machen. Wir müssen nicht der Gesellschaft nachhängen, und genau darum soll es ja in unserem Glauben gehen, dass wir einen heiligen Unterschied machen. Das heißt nicht, dass wir gleich alles, was anders ist als bei uns in der Gemeinde, verteufeln und ausgrenzen. Wir sollen aber einen Unterschied machen. Im besten Fall die Gesellschaft positiv prägen für ein Miteinander mit dem, was Jesus ganz vornehm erstehen hatte, nämlich die Liebe. Aber da gibt es ja noch die Nikolaiten, und bei denen ist es nochmal ein bisschen anders geartet. Da gibt es ja noch solche Leute bei dir, Leute, die an der Lehre der Nikolaiten festhalten. Und da wird jetzt gar nicht so erklärt, was diese Lehre der Nikolaiten eigentlich ist, weil entweder war es relativ klar damals, mir war es nicht so klar, ich muss danach gucken, und euch ist es wahrscheinlich auch nicht so klar, darum nehme ich euch mal mit rein. Es geht eigentlich in eine sehr ähnliche Richtung wie das, was wir von Bileam schon gehört haben. Sie sind eine Gruppe des frühen Christentums, die auch diese sexuelle Unmoral und Teilnahme an heidnischen Kultfesten ja erlaubt hat, verharmlost hat, vielleicht sogar auch gefördert hat. Die lebten auch sehr freizügig und forderten das von ihren Mitgliedern. Ganz klar, es geht hier auch und sehr deutlich um eine Art von Machtmissbrauch. Eine Gruppe, die meint, wir haben das Evangelium richtig verstanden, die anderen nicht so. Weil wir wissen, wie Jesus das mit der Gnade richtig gemeint hat. Nämlich, wenn Jesus uns vergibt und wir seine Gnade haben, ja Halleluja, das sollen wir doch auch immer nutzen. Da können wir doch mal rausgehen und können doch bei dem Götzenopferfleisch mal richtig zulangen vom Tisch. Schwierig. Wir haben Vergebung, die sollten wir doch auch nutzen. So würde man vielleicht ganz kurz und prägnant diese Lehre zusammenfassen. Aber Jesus sagt ganz klar, nee, so habe ich das nicht gemeint mit der Gnade. Und dafür bin ich auch nicht ans Kreuz gegangen, dass ihr hier machen könnt, was ihr wollt. Jesus ist, glaube ich, sehr, sehr daran interessiert, dass wir keine Lehre in unserer Gemeinde und genauso wenig in Pergamon haben, die nur von Anpassung geprägt ist. Aber genauso wenig ist er nicht daran interessiert, dass wir uns der Umwelt völlig verschließen und da gar nicht mehr rausgehen und gar nicht mehr mit anderen Menschen als mit uns zu tun haben. Wir müssen also irgendwie so einen Mittelweg finden. Ich glaube, dass Jesus keiner ist, der eingrenzen will, aber genauso gut niemand, der ausgrenzen will. Er fordert von uns aber auch kein langweiliges Leben, dass wir außer Bibel lesen, beten und vielleicht Hauskreis und Gottesdienst nichts mehr machen dürfen. Gut, vielleicht noch arbeiten, aber da ein bisschen nach innen gekehrt, bloß nicht mit den anderen in Kontakt treten, weil am Schluss sind das noch so Leute, die eine andere Religion haben oder so. Wo kommen wir denn da hin? Nein, natürlich nicht. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass Jesus uns eine Freiheit gibt. Freiheit, diese Gnade, die wir erfahren haben, zu leben und auszudrücken. Eine klare Freiheit, die wir als seine Kinder genießen dürfen. Weil das ist ja also das Hauptding, was uns von denen trennt, die nicht gläubig sind. Jesus, das, was er für uns getan hat, dass er unsere Sünden vergibt, dass wir zu Gott kommen können, dass wir alles das, was wir schon mal an Mist gemacht haben und gebaut haben und was uns eigentlich von diesem Gott, der so einmalig voller Liebe und Gnade ist, trennen müsste, dass das einfach weg ist. Und das gilt für die kleinen Dinge, die kleine Notlüge, mal weggeschaut haben, wenn man vielleicht für was eintreten sollte. Aber das gilt eben auch, diese Vergebung für diese Hurerei und das Götzenopferfleisch essen. Aber das ist eben kein Freischein. Diese Freiheit ist für mich ein Geschenk, eine Freiheit, die aber auch einhergehen sollte mit einer, ich habe kein anderes Wort gefunden, mit einer Heiligung. Wir sind heilig. Das heißt nichts anderes als was Besonderes, weil wir zu Gott gehören. Eine Freiheit, die mit Heiligung einhergeht, die führt zu dieser Gnade, die Jesus uns schenkt. Lebt jeder das, was er will und wie er will, da brauchen wir auch keinen Jesus dabei haben. Und es ist ein bisschen so herausfordernd in unserem Glauben, weil ja, Jesus ist für alle Sünde an diesem Kreuz gestorben. Aber das heißt nicht, dass ich da immer wieder reinrennen darf. Oder soll sogar. Dass ich das einfach sage und mache, naja, der ist ja schon mal, da kann ich jetzt auch. Dafür ist er doch gestorben, ist kein Argument für meine Sünde. Weil dann, wenn wir das als Argument nehmen, dann ist das ein Freischein, der zu einer wertlosen Gnade führt. Für uns, wenn wir das denn so leben würden, das tun wir natürlich nicht hier, dann würde das genauso heißen für uns auch wie für Pergamon, ändere dich also. Das ist der Aufruf am Ende des Briefs. Und dann finde ich sehr schön, wie die Basisbibel das formuliert, wer ein Ohr dafür hat, der soll gut zuhören. Ne, wer Ohren hat zu hören, der höre, heißt im Luther, ganz klassisch, sagt auch Jesus ganz oft. Aber ich finde diese Übersetzung sehr charmant, dieses wer Ohren dafür hat. Weil ich glaube, auch als großer Schocker für die, die das erste Mal da sind, auch wir als Gemeinde, wir sind nicht perfekt. Und auch bei uns gibt es sicher Sachen, die nicht gut laufen und wo wir mal drauf achten müssen, wie wir Dinge vielleicht anders machen sollen. Und wir finden das nicht gut, dass es so ist, aber wir versuchen alles zu geben, dass es besser wird. Und wir sind dankbar für die Gnade, dass wir die haben. Aber ich wünsche mir, dass wir auch Leute haben, die Ohren dafür haben und Augen und ein Gespür im Allgemeinen, was anders laufen kann oder muss. Und ich wünsche mir, dass diese Menschen auch einen Mund dafür haben, das auszudrücken. Weil wenn wir auch hierher gehen, in den Gottesdienst, in unsere Gemeinde, weil man das halt so macht und weil ich meine Predigt hören will und meinen Lobpreis haben möchte und meine Gebete haben möchte, Aber ich mache die Augen dann zu, was hier alles falsch läuft und falsch gesagt wird vielleicht auch. Na, also da kommt auch zu mir, wenn ihr denkt, hier da vorne steht einer, was der sagt, da müssen wir mal drüber reden, dann sagt das bitte. Und es gilt auch für alle anderen, die hier vorne stehen. Weil ich glaube, dazu sind wir hier aufgerufen. Das ist wichtig, dass auch wir, wenn was hier falsch läuft bei uns, uns ändern. Aber das klappt nur, wenn wir aufmerksam dafür sind. Um das nochmal zu unterstreichen, ich lese gerade ein Buch. Ihr wisst, ja, ich und Bücher. Siehst du, super. Aber ich lese auch schon seit Monaten und ich bin jetzt bei Seite 50. Ja, also so bin ich, wenn ich Bücher lese. Aber ich lese ein Buch und mir tut es sehr gut, wenn Gott zum Aufbruch ruft. Ich habe das auch schon vor Jahren gekauft, weil ich es mal lesen wollte. Ja, also die, die schon öfter hier sind, die wissen, wie das mit mir und Büchern ist. Aber ich will es nochmal unterstreichen, weil ich hänge da gerade drin und mir tut das gut. In diesem Buch geht es darum, soweit ich das auf Seite 50 überblicken kann, dass es ein Geschenk Gottes ist, wenn wir anders sind in unserer Gemeinde, in unseren Arbeitsplätzen, dort, wo wir drin sind, als es die Masse ist. Weil das einen ganz besonderen Blick gibt für die Dinge. Daniela Mailänder, vielleicht kennt der eine oder andere sie, sie ist eine Pionierin. Das beschreibt sie von sich selber. Sie war lange in England, hat dort von der Fresh Expression of Church gelernt, also einer Bewegung, die Kirche neu denkt, die überlegt, wie können wir Kirche zu den Menschen bringen, dort, wo sie gebraucht wird. Die haben Kirchen gegründet als Backstuben zum Beispiel oder ganz andere Kontext, als Kirche eigentlich verortet ist. Anders als der Sonntagsgottesdienst. Und sie sagt von sich selber, sie ist Pionierin. Sie ist ganz oft die Erste an irgendeinem Ort oder sie kommt, wird irgendwo hingeholt, weil Leute sagen, wir brauchen mal jemanden, der jetzt ein bisschen vorgeht. Und ihre Erfahrung ist immer, sie kommt rein in so eine Gruppe, in eine Gemeinde und sie ist die Außenseiterin. Und das ist erstmal schmerzlich, bis sie erkannt hat, nee, aber das ist das, wo Gott mich hingerufen hat. Ich bin die, die in so einer Gruppe immer die ist, die meckert, weil sie merkt, was alles doof läuft. Sie ist die, die in eine Gruppe reinkommt und die immer sieht, was alles doof läuft. Und sie ist die, die in so einer Gruppe reinkommt und immer ein bisschen schief angeguckt wird, weil sie den Mund aufmacht und sagt, Leute, hier müssen wir mal gucken, wie das läuft. Und sie sagt, das ist keine, sie musste lernen, dass das nichts Negatives ist, sondern dass es ein Geschenk ist, das Gott ihr macht, um in den Gruppen, wo sie ist, was zu bewegen. Und ich wünsche mir, dass solche Leute, dass wenn du so jemand bist, ich kann dir das Buch auch ausleihen, ich mache gerne Pause dafür, wenn du so jemand bist, ich wünsche mir, dass du von Gott Lautstärke bekommst bei uns in der Gemeinde. Wir werden das prüfen, ja. Hier kann nicht jeder einfach mal rumschreien und sagen, wir müssen jetzt aber. Ja. Aber mir ist das wichtig, dass wir als Gemeinde da auch diese Freiheit, die wir von Jesus bekommen, auch nutzen und laut sind und sagen, hier bei uns, der Aufruf ist da, ändere dich, dann müssen wir das auch machen. In diesem Brief geht es für mich deshalb auch nicht um Härte, auch wenn Jesus das sehr deutlich sagt, mit dem Schwert, wo er rumgehen wird und so. Das ist eine Drohung vielleicht für den einen oder anderen, aber vor allem ist es eine Zurechtweisung, die wichtig ist, um die Gemeinde zu schützen. Weil wenn die Gemeinde in Pergamon einfach so weiterläuft, ja, dann kann die sich auflösen und auf die 7 Tempel, die es dort gibt, aufteilen und dann ist alles fein. Aber dann muss man auch klar sagen, dann haben sie ihren Weg zu Gott auch verspielt. Da kann man nicht hintenrum sagen, ja, ich war jetzt mein Leben lang hier am Zeus-Tempel und habe da vom Fleisch gegessen und habe es mir da gut gehen lassen, aber jetzt komme ich doch lieber wieder zu Gott. Wissentlich. So wie ich bisher Jesus erlebt habe, ist er immer der Weg, der über das Thema Liebe zu den Menschen kommt. Sein Anliegen ist, dass niemand verloren geht. Das hat oberste Priorität. Und er fordert Veränderung statt Ausschluss. Und wer ein Ohr dafür hat, für Veränderung, der soll gut zuhören. Für mich geht es deshalb auch um uns heute, um die Frage, was für eine Umkehr ist vielleicht nötig? Bei dir persönlich, bei uns als Gemeinde. Und viel wichtiger die Frage, die auch bei mir in diesem Text so mitschwingt, willst du das? Bist du bereit dafür? Weil es ist viel angenehmer, in den festgefahrenen Meinungen, die man schon immer mit sich rumschlägt, festzuhalten, als sich damit auseinanderzusetzen, offen zu sein für Neues. Die frühen Christen werden genannt, die des Weges sind. Oft, weil sie unterwegs waren und missionarisch unterwegs vor allem, aber auch, weil dieser Weg mit Jesus zu gehen ganz neu war. Das gab es nicht vorher, dass ein Gott sich klein macht und voller Liebe ist für Menschen. Und wenn das unser Weg ist, den wir gehen wollen, dann wünschen wir, dass wir in aller Liebe auch umkehren und uns prüfen. Glaube ist immer auch Entscheidung treffen. Für und gegen Sachen. Die Frage ist, wie wir diese Entscheidung treffen. Was wäre, wenn Gott deine Meinung und Position verändern darf? Was wäre, wenn dieser Gott der Liebe und Freiheit ganz neu deinen moralischen, ethischen, geistlichen Kompass ausrichten darf? Was wäre, wenn dein Wahr und Falsch, dein Richtig und so mache ich das doch schon immer, vielleicht Gott neu bewerten darf? Wir wollen jetzt zusammen das Lied singen, Immer mehr von dir. Und ich finde es sehr schön, dass ihr das ausgewählt habt. Und ich lade euch an, das vielleicht auch als Gebet zu nehmen. Immer mehr von Gott zu erfahren, immer mehr von ihm zu verstehen, immer mehr seine Werke tun, immer mehr. Lasst uns das zusammen singen und beten.